Genau, also das war am Anfang so eine kleine Schnapsidee, mehr oder weniger. Und dann dachte ich, ach komm, machst du das? Und konnte dann an einem Montag, Dienstag, Mittwoch mit Früchten, die ich eingekauft habe, die große Küche nutzen, die natürlich abgenommen war, wo das Gesundheitsamt auch vorbeikommen konnte. Das läuft alles in Ordnung. Der Junge wäscht die Früchte vernünftig, der kocht unter hygienisch einwandfreien Voraussetzungen. Da fällt keine Maus oder sonst irgendwas im Kochtopf und was es in Deutschland ja durchaus die Riesenangst vorhaben. Und da hatte mein Papa dann gedacht, ach, das ist doch eigentlich ein astreines erstes Auto. Man kann nicht schnell fahren. Er hatte nur die PS-Zahl gesehen, das Gewicht und die angegebene Höchstgeschwindigkeit. Dann hatte sich das so ergeben, dass ich zu meinem 18. Geburtstag, also als ich dann den Führerschein ausgehändigt bekommen habe, den TD4 damals aus der Bootswerft übernommen habe und fahren durfte. Und dann kam tatsächlich relativ schnell auch die Liebe zur der Marke und generell zu dem Modell Defender. Und dann konnte ich nachvollziehen, was denn alle damit immer hatten, wenn sie sagen, ah, Defender finde ich ja so geil. Dann ist der Bobby auferstanden quasi. Also er hatte TÜV, er ist gefahren, hat hier und da noch so ein bisschen Öl verloren, aber ist gefahren. Und dann war ich bei Jerry, dem Zapfanlagenbauer. Und dann haben wir angefangen zu planen, wie man denn eine Zapfanlage integrieren könnte. Und ich auch gemerkt habe, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Und wenn man mehrere Getränke anbieten möchte, man definitiv mehr Leitung braucht. Das war alles dann deutlich komplizierter und am Ende sind wir dann auf 7 Zapfhähne gekommen.
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Offroad-Freunde, JungunternehmerInnen und Cocktailfans. Ich begrüße euch zur 59. Folge eures Nischen-Podcasts. Lenny und Leute, ich bin euer Rainer Schuler alias die Landratte. Heute treffen wir einen echten Selfmade-Mann und dazu noch einen recht jungen Unternehmer, den Aaron Böbst. Vom Bobby der Defender Bar aus dem Raum Düsseldorf. Bei Aaron hatte die Corona-Zeit und die so entstandene Langeweile so manch einen kreativen Prozess in Gang gesetzt. Er hatte vorher zunächst Koch gelernt und dann so etwas aus der Langeweile heraus noch Bäcker und dazu parallel mit einer eigenen Marmeladen- und Saftproduktion gestartet. Die hygienetechnischen Anforderungen des deutschen Behördendschungels haben ihn dabei ebenso wenig von seinem Vorhaben abgeschreckt wie die knallharten Marktgesetze und die betriebswirtschaftlichen Rückschläge. Stattdessen hat er immer noch eins draufgesetzt. Wie Aaron genau zu seinen vielfältigen beruflichen Träumen gefunden hat, warum man mit Defenderfahren nie früh genug anfangen kann, und warum aus einer Schnapsidee auch mal eine einmalige Cocktailbar werden kann, das wird er uns gleich selbst erzählen. Also Leute, mixt euch jetzt noch schnell einen Gin Tonic oder was ähnliches, macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn träumen wir nicht alle davon, dass unser guter Freund der Landy nach langen Reisetagen abends auch immer schöne kalte Getränke für uns bereithält? In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen bei der 59. Folge mit Aaron Böbs und seiner Bobby the Defender Bar.
Hallo, liebe Freunde des Podcasts Lendi und Leutes. Ich begrüße euch heute am erneuten Laberfeuer. Zu Gast ist heute Aaron Böbs und der wird uns heute aus seinem jungen Leben erzählen. Das ist wirklich noch sehr jung auch. Und ich fange aber mal erstmal mit an, ihn zu begrüßen. Hallo, Aaron.
Hi, moin, Rainer. Hi.
Ja, wie ihr hört, der kommt auch so nicht ganz aus dem Süden Deutschlands, sondern der ist schon ein bisschen aus dem Nordbereich. Willig, ne, ist das ja, ne?
Willi, genau, also ursprünglich gebürtig bin ich ja in der Nähe von Hamburg.
Ah, auch noch, wow.
Mittlerweile sagt man, wenn ich oben in Hamburg bin, dass ich der Rheinländer bin und hier im Rheinland bin ich immer noch der Norddeutsche. Also das ist so, beides noch nicht komplett.
Ja, moin, sag ich ja auch oft. Gut, und den Aaron, den habe ich auf dem 10-jährigen Firmenjubiläum von Red Rock Adventure kennengelernt, das in einer Halle im Böhler Areal in Düsseldorf war. Und dort stand mitten in der Halle ein wunderschöner weißer Land Rover mit einer Bar drin, mit Zapfanlage und so weiter. Aber da kommen wir erst später dazu. Ne, Aaron, wir wollen jetzt erstmal mit dir anfangen. Erzähl uns so ein bisschen was aus deinem Leben. Ja, genau, du hast gesagt, kommst aus Hamburg, aber wie bist du in Willig gelandet und was hast du dann da gemacht?
Ja, Willig, das ist eine längere Geschichte. Ich habe die Schule damals in Schleswig-Holstein beendet. Ich war auf einem Internat Schloss Rohlsdorf und da hatten wir mal ein Praktikum gemacht und das habe ich in der Küche gemacht als Koch. Das war damals, ich glaube, mehr, also im ersten Moment so ein Abschreckungspraktikum sollte das werden. Das hat mir aber so viel Spaß gebracht, dass ich nach der 9. Klasse gesagt habe, ach nee, Schule, weiß nicht, habe ich nicht so Lust drauf. Ich mache jetzt mal die Kochausbildung.
Okay.
Und dann bin ich nach Bremerhaven gezogen und habe da in einem Hotel, Schrägstrich Restaurant, Pier 6, meine Kochausbildung angefangen und habe die innerhalb von den normalen 3 Jahren abgeschlossen und bin dann in Richtung Rheinland aufgebrochen, weil ich einen Bekannten hatte, der gerade im Steigenberger Grand Hotel, dem ehemaligen Bundesgästehaus in der Nähe von Bonn in Königswinter, angefangen hat in der Küche und der mir erzählt hat, du, sie suchen hier noch ganz neue Leute, unter anderem auch in der Patisserie.
Ja.
Was immer schon so mein Steckenpferd war, wo ich extrem Lust zu hatte.
Was ist das für ein Spezialgebiet? Das wird nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen.
Das geht in Richtung Konditorei. So, also das ist mehr die feine Konditorei in der Küche.
Okay.
Also es geht mehr um Tellerdesserts als um Hochzeitstorten, die 5 Stöcke hoch sind. Also es geht mehr um die feinen kleinen Sachen. Das andere kam später mit der Zeit auch noch dazu, aber ursprünglich ging es wirklich um die Tellerdesserts. Und dann bin ich nach Königswinter gezogen, beruflich bedingt, und habe dann da meine Ausbildung quasi weitergeführt in Richtung Patisserie und habe da mit einem Chefpatissier zusammengearbeitet und hatte da auch eine extrem coole Zeit, muss ich sagen. Jetzt habe ich aber glatt den 18. Geburtstag übersprungen, wo die Liebe zum Defender
Ach so,
eigentlich
ja, da
erst
kommen.
entstanden ist.
Schließ noch erstmal die Ausbildung ab. Also da bist du dann also Koch geworden, Patissier heißt das dann, oder wie heißt das?
Genau, Patissier, genau, also das ist eigentlich kein Ausbildungsberuf in Deutschland so. Also das ist kein geschützter Begriff. Man
Okay.
kann sich einfach so nennen, wenn man möchte. Genau, da habe ich dann in Bonn, im Königswinter, in dem Steigenberger gearbeitet für knapp ein Jahr und hatte dann das riesige Glück, dass ich in Bad Neuenahr in einem Sternerestaurant, Steinheuers Restaurant mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet, eines der besten in Deutschland,
Wow.
auch das Glück hatte, in der Patisserie anfangen zu dürfen und habe da knapp ein Jahr lang gearbeitet, was dann am Ende aufgrund von Corona und so ein bisschen auch persönlichen Einschlägen des Weges geendet hat, aber vor allen Dingen wegen Corona. Und bin dann tatsächlich durch meine Freundin in Willig gelandet,
Aha.
weil ich länger schon den Wunsch hatte, eine Bäckerausbildung noch zu machen. Und weil ich in der Sterneküche auch immer schon das Brot gebacken habe und da extrem Lust dran hatte, es aber nie so gefühlt, nie so perfekt hinbekommen habe, wie ich es perfekt haben wollte. Und dann dachte ich, naja, die Restaurants haben alle zu, die Bäcker haben alle offen, dann kann man ja eigentlich jetzt die Zeit sinnvoll nutzen und eine verkürzte Bäckerlehre machen.
Also das Restaurant hat wirklich wegen Corona wirklich zugemacht oder einfach
Genau,
auf
also nicht
klein?
zugemacht, aber vorläufig zugemacht. Also wir
Okay.
waren in Kurzarbeit zu Hause
Aha.
und das ging, die ersten 3, 4 Wochen war es ja noch cool, dass
Ja.
man zu Hause war, aber man konnte ja nichts machen. Also es war ja draußen nichts, drin nichts, mehr oder weniger. Mit Freunden treffen ging auch nicht und das wurde einfach so langweilig, dass ich dann die Situation am Schopfe gegriffen habe und gedacht habe, komm, jetzt fängst du die Bäckerausbildung an.
Okay.
Und wollte eigentlich auch wieder nach Bonn, weil meine Freundin, die hatte ich in Bonn kennengelernt, wohnte in Bonn, die studiert da immer noch Medizin, hat damals Medizin studiert und hatte aber das große Problem, dass in Bonn die Bäckereien alle eher einen Ticken größer waren. Auch die vermeintlich kleineren hatten alle mindestens 2 oder 3 Filialen und hatten teilweise eine Filiale geschlossen und die Verkäufer aus den Filialen in die Kurzarbeit geschickt, was ja
Okay.
damals gängige Praxis war. Und
Ja.
das Problem war bei Kurzarbeit, dass man niemanden Neues einstellen konnte. Und zu diesem niemanden Neuen einstellen gehörten auch Azubis. Somit habe ich von allen Bäckereien nur gehört, ja, finden wir ja super, dass du dich bewirbst und komm mal gern nächstes Jahr wieder, wenn das dann mit Corona zu Ende ist, weil wir können gerade niemanden einstellen. Weil wenn wir jetzt jemanden neuen einstellen, müssen wir alle anderen aus der Kurzarbeit zurückholen.
Ja, kenne ich.
Was natürlich für einen Azubi, 6 Verkäuferinnen aus der Kurzarbeit wiederholen, macht keinen Sinn für keinen Chef.
Nee.
Und dann kannten die Eltern von meiner Freundin aber hier in Willich eine kleine Familienbäckerei Greis, bei der ich dann angefangen habe zu arbeiten und mal ein kurzes Praktikum zu machen. Die haben keine Filialen, also es war eine Backstube hinten in einem älteren kleinen Haus, vorne der Verkauf, also es war niemand in Kurzarbeit.
Ah, noch richtiges Handwerk.
Genau, es war niemand in Kurzarbeit.
Okay.
Sie haben sich tierisch gefreut, mal wieder einen Azubi zu haben, weil das hatten sie auch länger nicht mehr.
Okay.
Das Bäckerhandwerk ist ja doch eher so, ich will jetzt nicht sagen Richtung Aussterben, das wäre sehr überdramatisiert, aber die Bäckerausbildung ist nicht unbedingt so beliebt,
Ja, na klar.
was das in Deutschland so angeht, gerade wegen den Arbeitszeiten und auch wenn man ja sagt, ah, da kann ich ja später auch kein Geld mit verdienen und das ist dann immer so ein, bei den jungen Leuten, also bei meiner Generation und der Generation darunter ist Bäcker eher so Randerscheinung. Ich glaube, es wird mittlerweile ein bisschen besser, auch in Social Media, so gerade das Sauerteigbrot und so, es hat ja
Ja,
einen unheimlichen Hype,
das ist, wollte ich
hat
gerade
einen
sagen, ja.
unheimlichen Hype bekommen und es geht wieder so ein bisschen bergauf, auch durch Fernsehsendungen wie das große Backen und ähnliches, dass Konditoreien auf einmal merken, oh Gott, wir haben auf einmal wieder 6, 7 Bewerbungen für einen Azubi, für ein Lehrjahr, damit kommen wir gar nicht zurecht, wir können maximal nur einen annehmen.
Okay.
Also das ist schon nicht, es bewegt sich wieder in die richtige Richtung,
Ja.
aber ja, perfekt ist es immer noch nicht. Drücken wir es mal so aus.
Okay.
Und während der Bäckerausbildung hatte ich dann ja tagsüber die ganze Zeit mehr oder weniger Langeweile. Ich habe ja nachts gearbeitet. Und habe
Okay.
dann angefangen, wie das meine Oma und Opa für die Familie eigentlich immer gemacht haben. Die konnten das so aufgrund gesundheitlichen Aspekten nicht mehr ganz so, wie sie es eigentlich mal gemacht haben und wollten, für die Familie Marmeladen und Säfte herzustellen. Also genauer gesagt, eigentlich am Anfang nur einen Saft, so einen Holunderblütensaft, den hat mein Opa immer gekocht. Der ist
Ja.
wild sammeln gegangen, die Holunderblüten. Und hat dann immer in einem großen Kessel, immer für die ganze Family im Jahr, dann hat er dann seine 900 Flaschen gekocht und die in seinen Keller gepackt. Und dann konnte sich die ganze Familie das ganze Jahr da immer den Saft abholen. Und wir Kinder haben es geliebt, und haben uns eigentlich mehr oder weniger von diesem Saft
Okay.
ernährt gefühlt,
Ja.
wenn wir es denn durften.
Ja.
Der wurde auch immer rationiert rausgegeben, weil so viel gab es ja auch nicht. Und mein Opa hat mit Zucker auch nicht unbedingt gegeizt. Also da war schon ein bisschen was drin, sodass es uns Kindern ja auch gut geschmeckt hat und dass es auch haltbar war. Ja, und dann habe ich das immer mal an Freunde verschenkt und dann haben die irgendwann gedacht, also mal, warum verkaufst du es denn nicht? Und wir.
Hat er denn die Oma und der Opa da wie so eine kleine Küche oder, und du hast die dann genutzt? Oder wie muss man sich das vorstellen? War das ein altes
Nee,
Hexenhäuschen,
nee, nee, ganz so romantisch war es nicht. Also es war bei denen mehr oder weniger, dass für 2, 3 Tage wurde denn die Waschküche von meiner Oma umfunktioniert und der Handwerkerraum von meinem Opa im Keller wurde zur Kochküche umgebaut. Das konnte ich
Aha.
natürlich nicht nutzen in Deutschland, wenn man es verkaufen will. Also am
Ach
Anfang, als
so,
ich
ja
noch
klar.
nur für Privat und Freunde und Familie, da habe ich das einfach zu Hause gemacht auf dem Herd. Aber da, spätestens, wenn man in die höheren Kilozahlen geht beim Produzieren, klappt das zu Hause auf dem Herd gar nicht mehr, ohne dass einem der Induktionsherd nach 2 Stunden Arbeiten sagt, ich bin jetzt hier am Ende und ich brauche jetzt erstmal 2 Stunden lang Abkühlphase. Weil du hast mich ganz schön heiß gekocht. Und dann hatte ich, als es dann in die größeren Mengen ging und ich gemerkt habe, oh, das kann man ja, das möchte ich verkaufen gerne, habe ich mich natürlich mit Gesundheitsamt etc. pp. Wieder rumgeschlagen, wie das in Deutschland denn so ist und alle möglichen Bestimmungen neu kennengelernt, die ich dann erfüllen musste und auch gelernt, dass meine, ich dachte, Marmeladen gar keine Marmeladen sind, sondern das sind nur in Anführungszeichen Fruchtaufstriche, weil sie einen zu hohen Fruchtgehalt haben und zu wenig Zucker. Dann ist es
Ach
in
so,
Deutschland
ehrlich?
offiziell, ja genau, dann ist es in Deutschland offiziell, darf ich da nicht einfach Marmelade draufschreiben, das um
Okay.
Gottes Willen,
Aha.
sondern da muss ich Fruchtaufstrich draufschreiben.
Ja, das ist gut zu wissen, weil das hatte ich jetzt auch ein bisschen anders eingeordnet,
Ja,
ne?
für mich war es eigentlich auch,
Warum du das nicht
Fruchtaufstrich war eher
Marmelade nennst,
was.
habe ich mich auch gefragt. Aber naja, das.
Fruchtaufstrich war für mich eigentlich immer mehr so was Negatives, weil die
Genau.
Industrie benutzt es häufig, um, wenn sie dann so eine Erdbeermarmelade herstellen wollen und merken, oh, für 1,50 € Verkaufspreis kriegen wir so nicht hin und sie dann noch ein bisschen Karottensaft oder Apfelsaft als Füllung dazu packen, Dann darf es nicht mehr Marmelade heißen, sondern dann muss es Fruchtaufstrich heißen, weil dann die Anzahl von Frucht zu hoch ist quasi. Und genauso geht's mir dann. Bei mir ist es im positiven Sinne, aber das hat am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis die Leute das kapiert haben, dass es nicht negativ ist. Aber sobald sie einen Blick eigentlich auf die Zusatzinhaltsstoffe legen und gucken, wie hoch der Zuckeranteil ist, habe ich sie eigentlich die meisten überzeugt. Und dann, wenn ich dann noch so ein bisschen dazu erkläre, wie es dazu kommt, dass da jetzt Fruchtaufstrich draufsteht und nicht Marmelade, finden die.
Und was ist dann Konfitüre?
Wenn du Konfitüre, schon dabei bist? Das ganz genau habe ich es auch nicht mehr im Kopf, das ist schon ein paar Jahre her, aber das war mit einem Zitrusanteil. Konfitüre dürfen, glaube ich, nur, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, Zitronen- und Orangenmarmelade, also aus Zitrusfrüchten die Marmelade, darf nur Konfitüre genannt werden.
Okay, gut, es war nur so eine Idee.
Ein Extra, ja genau, ein extra Abteil.
Ja. Und da hast du wirklich dir gedacht, ich mache mich selbstständig und verkaufe ja, deine Fruchtaufstriche.
Genau, also das war am Anfang so eine kleine Schnapsidee, mehr oder weniger. Und dann dachte ich, oh komm, machst du das? Und dann kam relativ schnell, ja, wo kochen sie denn? Und dann konnte ich ja natürlich der Dame vom Gesundheitsamt nicht sagen, ja, zu Hause. Und habe mir dann ein Restaurant gesucht, was ich hier in der Nähe von Willich gefunden habe, die Montag bis Mittwoch geschlossen hatten. Und habe damals mit der Inhaberin, die die Idee von mir auch cool fand und mich unterstützen wollte, den Deal abgeschlossen, dass ich eine Stunde bei ihr in der Küche quasi arbeite und dafür eine Stunde lang kostenfrei die Küche nutzen kann. Also wenn ich dann Freitagabend, Samstagabend,
Tauschgeschäft.
Donnerstagabend genau immer so 5-6 Stunden während des Service noch da war und gearbeitet habe, dann teilweise vor der Bäckerschicht, dann hatte ich quasi so mein kleines Guthabenkonto und konnte mir dann 5-6 Stunden auf mein Guthabenkonto schreiben und konnte dann an einem Montag, Dienstag, Mittwoch mit Früchten, die ich eingekauft habe, die große Küche nutzen, die natürlich abgenommen war, wo das Gesundheitsamt auch vorbeikommen konnte. Das läuft alles in Ordnung. Der Junge wäscht die Früchte vernünftig, der kocht unter hygienisch einwandfreien Voraussetzungen. Da fällt keine Maus oder sonst irgendwas im Kochtopf und was ist in Deutschland durchaus, wo die ja alle immer die Riesenangst vor haben. Und genau, das hat am Anfang mir extrem geholfen.
Und was heißt das dann? Was, wie viel Liter oder Kilo oder wie kocht man dann so in so einer Nacht?
Also ich habe immer eigentlich mehr kleinere Batches so gemacht. Ich war immer so bei 30 bis 50 Kilo, die ich so auf einmal gekocht habe, um das in den Töpfen zu machen und zu viel in einen Topf, das musste ich am Anfang auch schmerzlich lernen, macht auch nicht so viel Sinn, weil wenn das dann erstmal kocht und ordentlich hochkocht, dann kocht das auch ganz schnell raus aus dem Topf und dann denkt man zwar, ach komm, jetzt bist du eine halbe Stunde früher, weil du erhöhst die Menge nochmal um 2 Stunden, um 2 Kilo, die in so einem Topf drin sind, hast aber gar nichts gewonnen, weil du eine Stunde sauber machst, weil die ganze Scheiße übergekocht ist und alles mehr oder weniger voll ist und man die ganze Charge dann neu kochen durfte oder gar nicht mehr benutzen konnte, weil ein Teil angebrannt war und dadurch der Geschmack hin war. Und das ja dann nicht unbedingt die Qualitätsansprüche sind, die man so hat. Mhm. Ja, da kam das denn so dazu.
Und hast du beliebige Früchte, immer wieder neue oder hattest du Standard?
Nee, also ich habe so ein Standardsortiment und habe angefangen mit einer Passionsfruchtmarmelade, die habe ich auch immer noch ich habe alle immer noch im Sortiment, mit denen ich angefangen habe. Das ist eine Mischung zwischen Passionsfrucht und ein Hauch von Ingwer. Also das ist eigentlich schön sauer, hat einen doch erhöhten Zuckeranteil, muss ich ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu meinen anderen Marmeladen, weil es sonst einfach fast nicht genießbar wäre, weil die Passionsfrüchte so sauer sind, dass einem alles zusammenzieht im Mund und mit der Passionsfruchtmarmelade habe ich angefangen. Dann hatte ich noch eine Himbeere-Marmelade mit einem Beisatz von Mango und einer Yuzu. Das ist eine japanische Zitrusfrucht, also eine Art Zitrone, eine Unterart. Mhm. Geschmacklich kann man so ein bisschen beschreiben zwischen Limette und Zitrone, aber wirklich beschreiben ist schwierig. Es hat einen sehr eigenen, etwas herberen, individuellen Geschmack, was so einen ganz netten Kick der Marmelade gibt, auch gerade so im Nachgeschmack. Aha. Und einer Grapefruit-Marmelade, die ich damals auch gemacht habe. Weil ich selber mag total gerne dieses Bittere Dieses leicht bittere von so einer Orangenmarmelade. Und Orangenmarmelade dachte ich, naja, die kriegst du an jeder Ecke, die gibt es ja überall, auch in jedem Supermarkt. Und dann habe ich irgendwann mal mit Grapefruits rumprobiert und habe gemerkt, oh, das schmeckt ja auch ganz gut, wenn man die auskocht und ein bisschen Schale hinzufügt und die Schale dann absiebt, kommt da auch ein ganz leckeres Gelee raus, was leicht bitter ist, aber dennoch schön erfrischend. Ja, und das waren dann so meine drei Marmeladen, mit denen ich damals gestartet bin. Mittlerweile kommen immer mal wieder
Aber
saisonal.
ganz kurz, mit welchen Vertriebswegen hast du das dann
Ich habe angefangen habe ich tatsächlich in meinem Online-Shop und mit zwei oder drei Läden vor Ort. Also ich habe relativ schnell habe ich einen Inhaber von einem Zigarrenfachgeschäft kennengelernt, der
Ja.
Interesse hatte und gesagt hat, ach sag mal, ne, stelle ich bei mir mal hin. Ich habe auch immer mal Leute, die Geschenke kaufen wollen. Und ich habe da eigentlich gar nichts erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, und dachte damals, ja gut, ne, willst du ja auch nicht unhöflich sein. Klar, bringst du ihm ein paar Marmeladen auf Kommission vorbei und dann kann er die ja verkaufen. Und das wurde tatsächlich eine Hauptverkaufsstelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der hat mehr verkauft als alle anderen Verkaufsstellen zusammen, weil die Leute eben gerade bei ihm waren und dann, ach, ich kaufe noch eine Zigarre, ich kaufe noch dies und ach ja, entweder bringe ich der Frau mit oder die Frau war dabei und ach, das
Ja.
finde ich aber für uns selber zu Hause gut oder ach, zu Weihnachten bringe ich für meine Freunde nochmal was mit, das packen wir in so ein Paketchen rein, was wir verschicken.
Ja, vor allem, da kommt das ja auch richtig raus, dass das was Besonderes ist, ne? Also jetzt, wenn jetzt ein Supermarkt dich da einladen würde, ein kleines Regal in die Ecke, käme
Genau,
vielleicht.
da am Anfang mein Traum war natürlich, ach, wenn du erstmal hier, weil ich hatte mich im Internet dann schlau gemacht und hatte herausgefunden, dass Edekas zentral regional einkaufen dürfen. Und dann war natürlich meine Traumvorstellung, ach, wenn ich hier erstmal die vier Edekas rumherum habe, dann brauche ich ja keine mehr anderen Kunden, dann koche ich nur noch für die und bin dann mehr oder weniger, ja, ich würde jetzt nicht sagen saniert, aber hatte so, ja, meine Traumvorstellung davon, was allerdings nie geklappt hat, weil ich habe es bei mehreren versucht und es war dann immer mal kurzzeitig, oh ja, wir sind aber interessiert und ah ja, bring mal was vorbei, wir probieren mal. Dann kam es aber immer wieder, da ich in so kleinen Mengen koche und die Gläser in kleinen Mengen einkaufe und die Etiketten auch in kleineren Mengen, also da reden wir so von 5000 Stück bei den Etiketten, die ich dann so bestelle, in kleineren Mengen bestellen, sind meine Kosten natürlich relativ hoch. Und da kann ich einfach mit so einer Standardmarmelade und auch mit den Gourmet-Marmeladen, die so ein Edeka im Angebot hat, nicht mithalten. Also meine Verkaufspreise sind so zwischen 6,90 € und 7,50 €. Und wenn dann Edeka zu mir sagt, ja, jetzt brauchen wir aber mindestens 150% Marge oder ein anderer Supermarkt, das war jetzt nicht nur Edeka, ne, wir wollen ja niemand schlecht reden, sagt, wir brauchen aber mindestens 150% Marge, damit sich das für uns lohnt, dann klappt das mit meinem Preis, mit meinem angestrebten Verkaufspreis nicht, weil dann müssten sie das für 8 oder 9 € in die Regale packen und dann kauft es wiederum keiner, weil dann ist das ein massiver Preisunterschied zu den anderen Marmeladen, die mit in diesem riesigen Regal stehen. Und bei so kleineren Feinkostgeschäften, auf denen ich dann mit der Zeit mir so ein paar zusammengesucht habe, da klappt es halt einfach, weil die Inhaber mehr auf was Besonderes setzen und dann eher auf einen Euro verzichten, den sie verdienen und dafür jemanden Neues unterstützen und vielleicht mich auch als jungen Unternehmer gern unterstützt haben und immer noch unterstützen und sagen, ach komm, dann verdiene ich lieber nur 2 € oder 1 € anstelle von 4 € bei einer Billigmarmelade, habe dafür was Besonderes.
Ja,
Die
klar.
Leute kommen gerne wieder zu mir, wissen, hier kriegen sie was Besonderes, das kriegen sie nicht beim Edeka. Und ich unterstütze vielleicht noch einen jungen Unternehmer damit, der mir sympathisch ist. Und ja.
Klasse, ja, schön. Ja, aber das ist dann auch so, ja, ein bisschen Klinken putzen, ein bisschen umhören, ein bisschen abtelefonieren, oder?
Genau, also viel Klinken putzen,
Ideen
viel
generieren.
auf gut Glück hinfahren, Probierpakete verteilen, auch viele Absagen bekommen, das gehört auch immer dazu. Sortiment ist schon voll, können wir nicht erweitern, Marge ist zu klein, die, sagen wir mal, Standard. Sätze, die man so hört, oder auch die Standardsätze in Richtung von, ja, oh, wir verkaufen nur auf Kommission und man am Anfang dann noch ein bisschen unerfahren ist und sagt, oh ja, Kommission ist ja auch super. Und dann nach einem Jahr weil ich mein MHD relativ kurz halte, da ich einen sehr hohen Fruchtanteil bei den meisten habe, einen Anruf bekomme, ja, von den 50 Marmeladen, die du mir geschickt hast, sind jetzt noch 48 übrig, weil ich habe die hinten im Lager vergessen, die sind aber abgelaufen. Die kannst du mir entweder ein leeres Paket schicken oder kannst du sie hier bitte abholen. Ich kann die ja nicht mehr verkaufen. Und das ist dann, da lernt man dann draus und sagt man dann auch relativ schnell, okay, ich mache nichts mehr mit Kommission oder ähnlichem. Die Leute, da kann man sich einfach ja, nicht drauf verlassen und die Motivation bei den Leuten ist dann auch nicht so hoch, die Sachen zu verkaufen, wenn sie umsonst im Laden stehen.
Muss man einfach so sagen. Was mir immer wieder auffällt, so an Touristen-Hotspots, also Campingplätze zum Beispiel, ne? Oder so, also wo Leute so vorbeikommen, da steht auch manchmal so was Regionales, ne? Weil die Touristen dann denken, oh guck, da haben wir, wollen wir nicht nochmal runter in die Stadt, weil wir wieder kein Geschenk gekauft haben für unsere Daheimgebliebenen und nehmen noch schnell ja, irgendwas dann mit Wein oder auch Honig, sieht man immer wieder in solchen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein interessanter Impuls. Aber interessant, ja, da hast du dich also wirklich da reingekämpft. Das ist ja dann auch erstmal eine kleine Durststrecke, oder?
Da, ja, definitiv. Also am Anfang war das noch nicht, dass ich gesagt habe, oh Mensch, das ist jetzt aber bombenmäßig, was ich da an Mengen produziere und von 30 Kilo auf einmal produzieren, war ich am Anfang auch ganz, ganz weit weg. Das waren dann mehr so 5, 6 Kilo, die ich auch koche und hoffe, dass ich die verkauft bekomme.
Aber bist du denn dann noch, warst du dann noch fest angestellt als Bäcker oder als Koch? Oder?
Ja, ich habe das neben der Bäckerlehre gemacht. Also den Marmeladen habe ich komplett während der Bäckerlehre gemacht. Das war auch, also ich hätte davon nicht ansatzweise leben können. Und habe aber, nachdem ich so ein Jahr die Marmeladen produziert habe, knapp einem Jahr, kam ich irgendwann auf die Idee, dass ich Sirups für so hausgemachte, handgemachte Limonaden auch produzieren könnte und daran rumtüftel und habe erstmal so für zu Hause, wir hatten SodaStream und habe erstmal damit so rumgetüftelt und dann auch so, ach, ne, muss ja speziellere Sorten herstellen, weil die so die Standard, die kriegst du ja überall in allen möglichen Geschäften oder bei allen möglichen Großhandelsunternehmen und da muss ja was ein bisschen was Besonderes sein mit auch erhöhtem Fruchtanteil, wenig Zucker, damit das Ganze den Preis Farbstoff auch rechtfertigt. Genau, keine Farbstoffe, keine Aroma, keine Konzentrate, genau ja. Sowas nicht. Damit es den Preis auch rechtfertigt und damit die Leute auch sagen, das gönne ich mir oder das lohnt sich für mich. Und da hatte ich riesen Glück, dass ich schon Kontakt in die Düsseldorfer Gastronomie-Szene und so Café-Szene hatte und dann immer mal Gastronomen und Cafés vereinzelt so Flaschen vorbeigebracht habe, wo ich dann wieder rumprobiert habe und gesagt habe, hier, hast du mal 3 Liter und probier mal, ob das deinen Kunden schmeckt, ob das dir schmeckt, deinen Mitarbeitern, ob du sagst, das ist vom Handling gut oder das ist blöd hinter der Bar, während man einen Service hat, das ist so umständlich, die Dosierung kriegt man nicht so einfach hin. Und das war auch ein etwas längerer Prozess von ein paar Monaten. Und dann hatte ich so meine erste Palette von so 3 Limonadensirups fertig, mit dem man so hausgemachte Limonaden in Restaurants mischen kann. Und bin mit denen dann auch wieder losgezogen und habe Klinken geputzt. Diesmal allerdings nicht bei Feinkostgeschäften, sondern bei Restaurants und kleinen Cafés oder auch Hotels. Und dachte am Anfang wieder gleich an die Großen ran, weil das ist ja einfacher. Wie ich dann relativ schnell gemerkt habe, nein, ist nicht einfacher. Und es geht auch nicht schneller, direkt an die Großen zu verkaufen oder geschweige denn an irgendwelche Franchise-Ketten zu verkaufen. Und bin dann relativ schnell wieder zu den, ja, ich will es jetzt nicht sagen Basic zurück, sondern habe an Cafés versucht zu verkaufen und an Restaurants. Und hatte tatsächlich, habe damit so einen Nerv der Zeit getroffen und die Leute hatten da unheimlich Lust drauf. Einmal die Gastronomen, weil sie was Besonderes haben, was nicht so extrem publik war, was nicht so viele hatten. Sie wirklich raufschreiben konnten, handgemachte Limonade, weil die Sirups waren ja handgemacht. Hausgemachte kann man ja immer draufschreiben, das ist in Deutschland ja nicht geschützt, in keinster Art und Weise. Also sobald man eine Dose quasi im Laden, im Restaurant aufgemacht hat, kann man sagen, hausgemacht.
Und ins Glas gießt.
Genau, kann man sagen, das ist hausgemacht. Also okay. Der Begriff hausgemacht ist nicht ansatzweise geschützt. Es muss nur irgendwas damit im Haus passieren. Also man kann jetzt nicht einfach so fertig rausgeben, aber wenn man es erhitzt, umfüllt, noch ein kleines bisschen Gewürze reinmacht, dann darf man offiziell sagen, das Ganze ist hausgemacht. Und da konnten sie wirklich sagen, das ist eine handgemachte Limonade, weil der Sirup von mir ja per Hand produziert wurde. Das kam bei den Kunden sehr gut an, zu meiner Überraschung und auch bei den Gastronomen, sodass das die Sparte relativ schnell die Marmeladensparte in Sachen von Produktion und Umsatz abgelöst hat. Und ich auch
Ehrlich.
hier, ja, tatsächlich. Und ich auch mittlerweile Marmeladen nur noch als so, ja, sagen wir mal, Beibrot und kleine Nebentätigkeit habe. Und die Sirups tatsächlich die Marmeladen in der Produktion komplett abgelöst haben.
Okay.
Ich mittlerweile auch das Glück habe, dass ich einen Freund und Bekannten hatte, der einen Produktions- und Apfelbetrieb hat, weil ich mit der Handproduktion mehr oder weniger gar nicht mehr hinterherkam und um die Gastronomen zufrieden zu stellen mit genügend Sirups und wir dann bei ihm angefangen haben, das Ganze auch in der Art maschinell abzufüllen jedenfalls und maschinell zu etikettieren, weil allein das waren bei mir schon immer 2 Tage mit Abfüllen, Erhitzen, Abkühlen, Etikettieren und das ist bei ihm, wenn man einen großen Topf gekocht hat, die Maschine füllt automatisch ab, erhitzt es gleich, das ist so ein Durchlauferhitzer, kühlt es ab und packt auch gleich das Etikett drauf, sodass man an so einem Tag dann seine Palette an fertigen Limonadensirups fertig hat, wovon ich bei der Handarbeit nur träumen konnte. Und wenn ich Glück hatte, hatte ich nach so einem Tag meine 100 Flaschen fertig und dann war ich schon wirklich mehr als fertig und habe noch 2 Tage gebraucht, bis die dann fertig etikettiert waren, weil ich sie nochmal erhitzt habe und dann abkühlen lassen habe und dann alle von Hand etikettiert habe und dann auch nicht happy war, weil das natürlich alles mehr oder weniger schief war, wenn ich da das mit Hand aufgeklebt habe
Ja,
und das
handmade
alles.
halt.
Ja, handmade genau, aber das alles nicht so wirklich den Qualitätsansprüchen ja, entsprochen hat, die ich an mir selber denn, die ich mir selber gestellt hatte.
Genau. Und dein Label, wie nennt sich das?
Das Label heißt 1990 De Aron, also De Aron. Das kam tatsächlich, der Name kam meiner Freundin durch Zufall.
Ja.
Das heißt Französisch und heißt von Aaron und das 1990 ist mein Geburtsjahr. Also 1999 von Aaron. Das 1999, da fragen mich tatsächlich viele, ach, so lange gibt es die Firma schon, wo ich auch sagen muss, nee, nee, das ist mein Geburtsjahr, nicht das von der Firma. Also es hat vielleicht am Anfang, es war nicht so beabsichtigt, aber es hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Leute sagen, ach ja, das kaufe ich mal, weil die Firma gibt es ja schon ewig, obwohl das nicht unbedingt mein Ziel war. Aber mittlerweile ist es eigentlich zu allen durchgedrungen, die mich kennen und auch die Marke kennen, dass das.
Also du bist mit 21 gestartet, mitten oder am Anfang von Corona, haben wir ja gerade mitgekriegt,
Genau,
ne?
mit
Und
knapp
somit gibt es
21.
die dann jetzt seit 5 Jahren, ne?
Ja,
Genau,
genau,
bald.
seit knapp 5 Jahren gibt es die
So,
Firma.
aber denn die Brotauf, die Fruchtaufstriche, die gibt es ja noch bei dir
Die
im
gibt es
Shop,
auch immer
oder?
noch, genau, die
Ja.
mache ich auch immer noch. Allerdings ist das wirklich der kleinste Teil. Also
Okay.
da bin ich auch nicht mehr aktuell auf der Suche nach neuen Vertriebskanälen, weil die Zeit, die man da reinsteckt, einfach nicht dem entspricht, was am Ende rauskommt. Gerade
Aber
jetzt auch
ich kann
mit
es nur
meinem.
empfehlen, also die sind wirklich sehr eben außergewöhnlich, dann eben nicht so süß wie die ganz normale Standard-Supermarkt-Marmelade, haben wir vorhin ja auch gelernt. Ich kann es euch, lieben Hörerinnen und Hörern, nur empfehlen. Schaut da mal rein in den Shop von 1999 Daron und bestellt da mal das eine oder andere Gläschen. Sirup gibt es da natürlich auch, ist auch klar.
Genau, also in meinem Online-Shop, da habe ich die Limonadensirups und auch die Marmeladen vorhanden und ich koche die auch immer noch sehr, sehr gerne, aber das ist nicht mehr mein Business Number One und auch meine auf der Prioritätenliste auch relativ weit nach unten gerutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade seitdem ich seit letztem Jahr September mein ja, neuestes Projekt fertig habe und damit auch unterwegs bin,
Ja.
sind die Marmeladen noch mal einen Ticken weiter nach unten
Das
gerutscht, wenn
dritte
ich so.
Standbein hat der Aaron sich gegönnt und so habe ich ihn ja auch kennengelernt. Vor einem, ich sag's, habe es vorhin schon erwähnt kurz, einen zur Cocktailbar umgebauten Defender. Das ist, nee, nicht, nee, ist ja noch ein 110er Hardtop, ne?
Genau, nee, es ist ein Defender, also es ist ein Defender 300er TDI,
Ah ja, genau, so war's, ja.
Baujahr 95 und das ist ein 110er Station, wenn man, aber es war einfach eigentlich nur ein ein Fahrgestell. Und damals wurde von Werk aus schon, da habe ich riesen Glück gehabt, einen hinten einen Kastenaufbau drauf gebaut. Das war ein ehemaliges Feuerwehrauto, ursprünglich in Frankreich unterwegs gewesen und dann ja, irgendwann ausgemustert worden. Aber genau, ist ein 300er.
Genau. Und woher kommt deine Liebe zum Defender oder zum Marco Land Rover, muss man ja eigentlich schon bald sagen. Wie ist ja, das denn angefangen?
Die Liebe, die kam tatsächlich, also die ist nicht, kommt nicht aus der Familie, wenn man es so ausdrückt. Also bei mir in der Familie sind die Leute englischen Autos mehr ja, ein bisschen suspekt. Also gerade meinem Opa war das immer sehr suspekt. Also alles, was keinen Stern auf der Motorhaube hatte, war eigentlich, konnte man nicht gebrauchen. Das war kein Auto. Okay. Und kurz vor meinem 18. Geburtstag hatte ich damals, was ich noch nicht wusste, das Riesenglück, dass in der Bekanntschaft eine Bootswerft geschlossen wurde und da einen TD4 Defender, mhm, ein 110er, einen Stationwagen mit absolut mit der absoluten Sparausstattung. Also ich hatte nichts außer eine beheizte Windschutzscheibe, zu übrig war, weil die Bootswerft wurde geschlossen, die hatte Insolvenz angemeldet und in der Insolvenzmasse war dann der 110er damals übrig. Damals war auch noch die Zeit, wo man die noch neu kaufen konnte vom Händler. Das war so 15, 16 rum. Oder wo es zumindest bei den Händlern noch große Lagerbestände gerade an den Autos gab, die gar keine Ausstattung hatten und die eigentlich damals auch noch so keiner so wirklich haben wollte.
Ja.
Deswegen waren die Preise von dem Auto sehr, ja, human und sehr tief. Und da hatte mein Papa dann gedacht, ach, das ist doch eigentlich ein astreines erstes Auto. Man kann nicht schnell fahren. Er hatte nur die PS-Zahl gesehen, das Gewicht und die angegebene Höchstgeschwindigkeit. Und dann hatte sich das so ergeben, dass ich das dann zu meinem 18. Geburtstag, also als ich dann den Führerschein ausgehändigt bekommen habe, den TD4 damals aus der Bootswerft übernommen habe und fahren durfte. Und dann kam tatsächlich relativ schnell auch die Liebe der Marke und generell zu dem Modell Defender. Und dann konnte ich nachvollziehen, was denn alle damit immer hatten, wenn sie sagen, ah, Defender finde ich ja so geil. Und da gab es ja damals auch schon die ganz eingefleischten, die Clubs und die Online-Foren, denen ich mich dann auch schlau gelesen habe, wenn immer irgendwas geklimpert oder gerattert hat oder irgendwas ein bisschen Spiel hatte oder ich langsam auf eine Ampel zugefahren bin und der Wagen auf einmal alle möglichen schlagende Geräusche von sich gegeben hat und ich gedacht habe, oh Gott, was ist hier denn kaputt? Dabei war das nur die Handbremse, die ich etwas lösen musste.
Okay.
Und ja, hab dann so die Liebe zu dem Auto Defender. Also das kann man ja eigentlich gar nicht Auto nennen, das ist ja Ikone Defender, ja, gefunden. Hab etliche Stunden, da der Wagen leider, muss man ganz ehrlich sagen, in der Bootswerft nur ein Arbeitstier war. Und auch bei der Auslieferung nichts bekommen hat im Sinne von Rostschutzprogramm oder ähnliches. Oder auch wurde nicht versiegelt, da war kein Mike Sanders irgendwo am Start und da war in keinem Hohlraum nur ansatzweise irgendwie Wachs. Außer das, was so ein bisschen serienmäßig drauf ist. Und das ist ja, wie wir alle wissen, eigentlich gar nichts.
Also total runtergerockte Karre.
Genau, also mehr oder weniger. Von oben sah er noch ganz gut aus, von unten war es ja eher weniger schön.
Was für eine Farbe hatte der?
Weiß. Weiß. Also es war einmal gar nichts, was extra kostet. Weiß war damals kostenlos.
Okay.
Er hatte die 16,5er, die Stahlfelgen drauf mit den Michelin-Reifen, mit den ganz schmalen. Also es war einmal die absolute Sparvariante. Als einzige extra, was quasi an Bord war, war das Winterpaket. Das war beheizte Windschutzscheibe und die Sitzheizung war da inklusive.
Wow. Ah, okay.
Und das war dann schon ein riesen Luxus. Und das erste Jahr hatte ich auch gar kein Radio, weil der Bootsbauer immer mal auf die tolle Idee kam, da damals einen Wolf ursprünglich mal hatte, einen Land Rover. Und die konnte man ja so schön mit dem Hochdruckreiniger auch von innen reinigen. Kam auch auf die gute Idee, dass man einen TD4 ja auch von innen mit dem Hochdruckreiniger reinigen muss.
Okay.
Und auch, dass der Wagen das ja aushalten muss. Was natürlich ja, gewisse Teile der Elektrik und auch Lautsprecher oder Radio semi gut fanden und in dem Auto teilweise eigentlich also mehr oder weniger gar nichts mehr so richtig funktioniert hat, was wir dann alles mit der Zeit langsam wieder instand gesetzt haben, dass man auch wieder ein bisschen Radio hören konnte. während man unterwegs war und man unter 80 gefahren ist. Das ging ja dann ganz gut.
Aber du hattest jetzt ja nicht unbedingt die Mechanikerausbildung hinter dich
gebracht. Nee, überhaupt nicht.
Du musstest dich da reinlesen, oder wie ist das passiert?
Überhaupt nicht. Also ich habe damals riesen Glück gehabt, weil ich habe ja dann in Bremen und in Bremerhaven gewohnt und da meine Kochausbildung gemacht. Und in der Nähe, in Ottersberg, gab es damals eine Werkstatt, die nur alte Land Rover-Modelle, also Serie und auch die ganz alten Range Rover-Modelle und die Fender gemacht haben. Der Christian, damals DM Land Rover in Ottersberg, den bestimmt noch einige kennen in der Szene. Also wurden die Autos eigentlich aus ganz Deutschland mehr oder weniger hingeschleppt, wenn sie irgendwelche Probleme hatten und andere gesagt haben, wir können an dem Auto gar nichts mehr machen. Oder für uns ist der Wagen Kernschrott. Dann hat er gesagt, nee, also da baue ich ein neues Chassis ein und da mache ich dies und jenes mit und der Wagen läuft schon wieder. Und da habe ich etliche Nachmittage mit in der Werkstatt verbracht und hatte damals das Glück, dass ich einen gewissen Preisnachlass auf bestimmte Arbeiten bekommen habe, indem ich dann meine Hilfe angeboten hatte und in Anführungszeichen, sagen wir mal, mitgeschraubt habe. Ich habe wahrscheinlich mehr im Weg rumgestanden und das Ganze verlängert am Anfang gerade, als dass es irgendwie in irgendeiner Art und Weise hilfreich wahrscheinlich für den Monteur war. Und die fanden das damals wahrscheinlich auch alle mehr, ja, wahrscheinlich eher nervig als schön, dass ich da die ganzen Tage mit rumgehocht bin.
Die wollten den Nachwuchs heranziehen, die waren
genau, stolz darauf. Die wollten den Nachwuchs ranziehen. Und da etliche Nachmittage verbracht habe und alles Mögliche an dem Auto gemacht habe und versucht habe, den Pflegezustand des Autos wieder zu verbessern und den Wagen langfristig fahren zu können. Ja, wir hatten auch etliche schöne Jahre, ist jetzt etwas übertrieben, aber wir hatten einige schöne Jahre. Aber mit knapp 20 haben uns unsere Wege dann geschieden und dann war für mich das Kapitel Defender erstmal leider beendet.
Gab es denn schon, sag mal, du warst ja dann auch durch verschiedene Foren in der Szene so ein bisschen schon eingetaucht, auch um wahrscheinlich Hilfe zu bekommen. Gab es schon Reiseambitionen, gab es schon Offroad-Ambitionen damals?
Also Offroad habe ich, ich war immer mehr so der maximal so Feldweg-Typ,
würde
ich sagen. Also ich bin auch mal in eine Kiesgrube in der Nähe von Bremen gefahren und fand das ganz cool, nachdem ich mich dann aber dreimal an dem Tag festgefahren hatte, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich mit dem Auto umgehen muss, was ich machen muss und ich da eigentlich gar keine Ahnung von hatte. Und auch mit meinem Untersetzungsgetriebe mehr gekämpft habe, als dass es mich unterstützt hat in irgendeiner Richtung. Hatte ich dann nicht so die Ambition, mit dem Wagen wirklich Offroad zu fahren, sondern bin mehr Langstrecke gefahren. Also ich bin mit dem Wagen auch einige Male in die Schweiz gefahren und hatte da auch immer einen riesen Spaß mit. Auch im Sommer, auch ohne Klima, die der Wagen ja nicht hatte, war das immer ein riesen Spaß und hat mich sehr gefreut. Also auch so die Zeit. Und dann war halt irgendwann die Zeit.
Das kenne ich aus meiner Jugend auch noch mit solchen, jetzt natürlich kein Defender, aber mit wirklich alten Autos. Damals war es ein Bulli, der ja technisch auf ähnlichem Niveau war. Klima war da auch nichts, da war im Winter, hast du dich da höchstens tot geholt, so kalt war das da drin und so hat es da drin gezogen. Aber das hat dann am Schluss Spaß gemacht, weil man dann irgendwie dann doch auch wieder zurückgekommen ist.
Ja gut, also ich muss wirklich sagen, der Wagen hat mich nie im Stich gelassen. Also der hat lief immer wie ein Uhrwerk. Also ich bin nicht einmal irgendwo liegen geblieben oder ähnliches oder hatte einen technischen oder mechanischen Ausfall, weswegen ich nicht hätte weiterfahren können. Also der Wagen hat super performt, muss ich wirklich sagen. Und die Heizung funktioniert in dem Wagen auch schon hervorragend. Mhm. War ja ein relativ spätes Baujahr, als es war ja auch schon der 2,2 Liter Transitmotor, der Puma-Motor, der da drin war. Und hat wirklich astrein funktioniert, den Wagen. Also da lasse ich nichts drüber kommen, auch wenn die Leute immer wieder mal fragen, wie oft bist du denn liegen geblieben? Und dann kannst du nur sagen, nee, kein einziges Mal. Der Wagen hat astrein funktioniert. Was ja bei vielen immer so der Vorurteil ist, Defender, ja, da bleibst du ja in jeder Ecke liegen, das kann ja gar nicht funktionieren.
Gerade für lange Strecke sind die ja wirklich
Sind sie super. Also wenn sie vernünftig gepflegt sind und immer regelmäßigen Ölwechsel bekommen, dann laufen die ewig.
Und was hat dann zur Scheidung geführt?
Scheidung war tatsächlich eine Vernunftssache. Einmal war es auch der Zustand des Chassis und der vorangeschrittene Rost von innen, der sich dann langsam rausgefressen hat und auch die Unterhaltskosten, die dann doch höher wurden. Ich bin relativ viel gefahren, so meine 20.000 Kilometer im Jahr und das war natürlich mit Spritverbrauch und auch eventuellen Verschleißreparaturen ging das sehr ins Geld. Und dann musste man blöderweise vernünftig sein und hat den Wagen dann abgegeben und habe den Wagen dann verkauft an einen neuen Besitzer, der in Köln wohnte und den Wagen auch, glaube ich, sehr geschätzt hat und auch noch etliches an dem Wagen gemacht hat. Und der Wagen fährt auch immer noch wunderbar. Also ich habe immer noch ab und zu Kontakt.
Ach, cool.
Und auch ein neues Chassis, also alles bekommen hat. Und der macht mit dem Wagen mehr oder weniger jetzt so ein bisschen Overlanding mit seiner Family und fährt immer mal wieder weg.
Cool.
Also da habe ich auch ein Riesenglück gehabt, dass ich da einen vernünftigen Käufer für den Wagen gefunden habe. Und wir auch trotz des Zustands, ich aus der Sache eigentlich ja, sehr gut rausgekommen bin, weil wir den damals eben sehr, sehr günstig bekommen haben, muss man tatsächlich sagen. Und die Wertsteigerung über die Jahre von den Fahrzeugen ja zum Glück nur in eine Richtung ging, auch wenn der Zustand nicht so traumhaft war.
Und dann musstest du einige Jahre Abstinenz leben,
gehe ich mal aus. Genau, einige Jahre Abstinenz leben und war da mehr oder weniger ohne Land Rover unterwegs und hatte dann irgendwann, als ich dann auch auf Veranstaltungen war und auf Märkten war und mit meinen Sirups Limonaden verkauft habe, die Idee, dass man den Getränkeverkauf...
Aber da hattest du auch schon so ein bestimmtes Fahrzeug, oder?
Also da hatte ich so ein umgebautes Lastenrad.
Genau,
Also ich hatte mir so ein Lastenrad so ein bisschen umgebaut, auch mit so einem kleinen Kühlschrank unten drin, damit ich auch das Eis mitnehmen kann zu Veranstaltungen und dass ein Tag da auch durchhält oder auch hoffentlich zwei. Und dann war ich mit dem auf Veranstaltungen und habe so Getränke verkauft und hatte dann immer mal Anfragen von privat, ob ich denn nicht auch also bei einer Hochzeit mal was machen könnte oder auch bei einer Firma. Und dann ging der Wunsch von den Leuten immer in Richtung, ja, die handgemachte Limonade, die du verkaufst, die finden wir ganz cool, aber wir hätten gern zusätzlich auch noch Bier und wir hätten dies noch zusätzlich und Aperol und so ein paar Spritzgetränke wären generell, also so ein Limoncello wäre noch nett und wenn du dabei bist, können wir auch noch einen Hugo machen oder einen Gin Tonic und da bin ich halt relativ schnell personenzahltechnisch an meine Grenzen gekommen mit meinem Lastenrad, weil ich die Mengen gar nicht vorkühlen konnte und auch nicht vernünftig rausgeben konnte bei so Veranstaltungen, dass ich selber mit dem Produkt am Ende zufrieden war.
Okay.
Also da war mehr oder weniger bei so 20 Personen, 30 Personen war Schicht im Schacht und dann war es auch alles nur aus Flaschen, also Bier aus Flaschen und auch die Getränke dann natürlich gemixt im Glas, aber da war nichts Besonderes dabei und ich war da eigentlich nie so wirklich happy mit und habe mir dann gedacht, ah, das muss doch irgendwie besser funktionieren und habe dann tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall auch auf Social Media in England einen relativ auch einen jungen Mann gesehen, der sich sein Defender, einen 110er Hardtop, umgebaut hat zu einer mobilen Bar. Der hatte hinten, also zu einer mobile Bar, falsch ausgedrückt, mobile Zapfanlage. Der hatte hinten einen großen Durchlaufkühler drin und ich hatte so ein paar Bilder auf Social Media gesehen und dachte, boah, Mensch, das ist doch super cool. Also du könntest dir wieder einen Defender kaufen und könntest, wenn alles gut läuft, mit dem sogar noch Geld verdienen. Meine Traumvorstellung war gesetzt, mehr oder weniger. Mhm. Und dann habe ich als erstes so ein bisschen rumgesponnen und dann auch immer mal im Internet geguckt nach 110er Hardtop-Modellen, bevor ich dann aber irgendwas wirklich kaufen wollte, habe ich erstmal mit deutschen Vertretern vom Gesundheitsamt und Gewerbeamt etc. gesprochen und bin relativ schnell auf eine Menge ablehnender Konfrontationen gekommen, wie der Kollege das da in England so gemacht hatte, weil das war nicht vernünftig abgenommen. Er hat einfach durch die Außenhaut des Defenders gebohrt und die Sieht bei ihm sehr cool aus, muss ich sagen. Aber in England ist das wahrscheinlich auch alles machbar. Aber in Deutschland ist das leider alles etwas schwieriger.
Ja, klar.
Und dann kam das Gesundheitsamt, ja, Sie können ja nicht, also und der TÜV auch, Sie können ja nicht draußen einfach Zapfhähne am Auto haben. Und dann sagt, ja, dann kann ich hier abschrauben und einen Blindstopfen reinmachen. Und dann fand das der vom Gesundheitsamt aber auch nicht überzeugend und sagte, ja, es garantiert ja aber keiner, dass Sie das wirklich abmachen. Sie können ja mit denen auch draußen fahren. Und also das würde er alles sehr kritisch sehen und würde das... wüsste nicht, ob er das so unterstützen könnte und ob auf einem Event das nicht zu Komplikationen führen könnte.
Also weil es einfach dann auch verschmutzt da draußen. Ne?
Genau, verschmutzt einfach. Also draußen Wind und Wetter, Regen, das wäre ja, also das war ja auch nicht meine Traumvorstellung. Also ich wollte ja ein hervorragendes Produkt an den Kunden geben und nicht irgendeinen Schmuh. Und hab dann immer wieder mit Leuten gesprochen und dann kam mir irgendwann die Idee, wenn man so einen 110er Hardtop nimmt und ich da auch ja, Löcher reinschneide, dann war ich auch so, ich war mir ja nicht sicher, ob das mit der Defender aber wirklich gut ankommt oder ob das meine Spinnerei ist und man nach ein oder zwei Jahren merkt, nee, hat nicht so gut geklappt, lass uns das Ding mal wieder entweder privat nutzen oder verkaufen. Mhm. Und wenn ich dann da Löcher in die Außenhaut gebohrt habe, um da meine Zapfhähne durchzulegen, ist das auch für einen Wiederverkauf ja eher ja, hinderlich. Ja, drückt man es mal so aus. Also, im Gebrauchtwagenmarkt so mit 5 Löchern an der rechten Seite, da fragt sich jeder, was hat ihr denn da mit dem Auto gemacht?
Okay.
Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ach, man könnte ja auch in einen Hardtop hinten eine Klappe einbauen. Das wäre ja auch, wenn man ihn irgendwann mal wieder verkaufen würde, wenn es nicht funktioniert, würde ja vielleicht auch, würde man einen Kunden finden, der sagt, entweder ich finde das als Camperausbau cool, weil ich kann eine Klappe aufmachen und habe Licht und Luft innen drin, oder ich will auch sowas in die Richtung vielleicht machen oder in Richtung Kaffee mit so einem Defender verkaufen. Ja. Die Ideen gibt es ja in England auch nicht an jeder Ecke, aber häufiger.
Ja, stimmt.
Mhm. Und habe dann immer weiter knapp ein Jahr nach Fahrzeugen gesucht, die dann auch so in meinem Budget waren und immer weiter so ein bisschen rumgeträumt und habe dann irgendwann durch Zufall im Internet abends auf einer Couch in einer Auktion meinen 300er, jetzigen 300er TDI gefunden und habe mir nach Angucken der Bilder online gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich das perfekte Fahrzeug, ehemaliges Feuerwehrfahrzeug. Sah von den Bildern her top gepflegt aus, der Unterboden sah sehr, sehr gut aus, der Rahmen hatte so gut wie überhaupt gar keinen Rost, nur ganz minimal Flugrost, auch die Hecktraverse hinten sah noch super aus, die Türen waren so leicht am Gammeln, aber der Rest sah super aus und hatte hinten halt auch schon einen großen Aufbau drin, also ein ehemaliges Kastenaufbau mit 2-3 Rolltoren, also auf jeder Seite ein großes Rolltor und hinten ein Rolltor, weil das damals als Pumpenfahrzeug bei der Feuerwehr eingesetzt wurde. Und dann fand ich das so cool, dass ich gedacht habe, oh Mensch, und das wäre doch was. Und der Wagen stand dann auch noch in den Niederlanden, was ja hier von Düsseldorf nicht so weit entfernt ist. Und dann ging das Bieten ging nur noch 2 Tage und dann habe ich mitgeboten auf ein blindes Fahrzeug, was ich mir vorher auch nicht live angeguckt habe, sondern wo ich nur auf die Bilder vertraut habe und gedacht habe, oh ja, ne, mit den Bildern klappt das auch schon. Ich hatte dann einen kurzen auch Kontakt mit den Verkäufern und hatte dann auch so Fragen gestellt, ob denn so COC-Papiere und alles dabei wären, weil ich mich mit der Zulassungsstelle in Verbindung gesetzt habe und die gesagt haben, ja, wenn COC-Papiere dabei sind, können sie den Wagen einfach zulassen.
Was ist COC?
Das sind die damaligen... Die Papiere, die kriegt jedes Fahrzeug bei der Erstauslieferung mit, wo eigentlich die Daten vom Fahrzeug draufstehen.
Ach so, zum Anmelden. Ach so, Quatsch, ich habe jetzt, gut.
Größe, Länge, Breite, also ähnlich wie ein Fahrzeugschein, aber nochmal zusätzlich. Also das ist für die EU, dass in allen EU-Ländern kann man damit den Wagen ohne Probleme einfach zulassen, wenn man ja, verstehe, diese originalen klar. Papiere hat.
Ja.
Und dann wurde mir damals auch gesagt, ja, nee, der Wagen hat alle Papiere. Was im Endeffekt jetzt auch nicht ganz so stimmte. Aber in dem Moment war mein Feuer dann geweckt. Und dann hatte ich auch Glück und konnte den Wagen dann erwerben. Und war dann auf Wolke 7 und bin ein paar Tage später mit einem Kumpel und mit einem Anhänger, weil wir ja auch nicht wussten, der Wagen lief zwar und wurde auch, also war auch noch angemeldet in dem Moment, wo er in der Versteigerung war. Aber waren uns ja auch nicht ganz sicher, ne? Schafft er die Fahrt wirklich nach Hause? Wie sieht die Service-Historie aus, wenn man die Kommunikation mit dem Verkäufer, also mit der Online-Plattform, war auch ein bisschen ja, schlecht als recht. Und so ein wirkliches Serviceheft gab es jetzt auch nicht. Es gab so ein paar Unterlagen, unter denen man sagen konnte, ja, die relativ geringe Kilometerleistung von knapp 70.000 Kilometern für ein so altes Auto von 1995, die ist einigermaßen nachvollziehbar und macht ja auch Sinn durch die Feuerwehr. Die Fahrzeuge stehen ja mehr, als dass sie fahren.
Ja, klar.
Wollten wir aber nicht das Risiko eingehen, dass wir dann mit Alpenöl oder ähnliches sagen, ach, wir fahren jetzt mit dem Ding mal nach Hause und dann fliegt uns nachher irgendwas auf der Autobahn um die Ohren. Und dann haben wir das Ding auf einen Hänger gepackt und dann wollte ich eigentlich nach Ottersberg auch fahren, zu der DM Land Rover Werkstatt, was leider dann kurz vorher nicht mehr möglich war, weil der Christian verstorben ist, relativ, ja, mehr oder weniger plötzlich an einem Herzinfarkt. Er hat auch sehr intensiv gelebt, wenn man es mal so ausdrückt.
Ja, okay.
Aber er war halt eine absolute Ikone und auch, also Freund wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ein sehr guter Bekannter und den ich von damals auch noch kannte. Und die Werkstatt wurde aber leider aufgrund von seinem aufgrund von seinem Tod wurde dann auch geschlossen, weil die Mitarbeiter das alleine nicht weiterführen wollten oder konnten. Es gab noch Verbindlichkeiten, er hatte noch gerade angebaut, neu, er hatte seine Halle erweitert und ein neues Hochregallager, das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, aber installiert und wollte eigentlich noch 40 Jahre lang Gas geben, was dann leider nicht mehr geklappt hat. Und habe dann durch Zufall in der Eifel jemanden kennengelernt, Moto Kata, den Andreas, der auch nur die Fender schraubt. Und bei dem bin ich dann in die Werkstatt gefahren und habe den Wagen mit ihm mehr oder weniger so ein bisschen durchgeschraubt, durchgecheckt. Also durchgeschraubt ist ein bisschen übertrieben. Also wir haben ein paar Öle gewechselt und viel war ich auch nicht dabei, weil ich in der Zeit auch noch Vollzeit am Arbeiten war nebenbei. Und das alles so ein bisschen ja, nebenbei lief mit dem Defender.
Wie hieß die Werkstatt?
Moto Kata von dem Andreas, ich weiß jetzt seinen Nachnamen gar nicht, der liegt in der schönen Eifel in Scheid.
Okay, nee, also nur nochmal, dass das klar rauskommt. Und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird alles in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr das dann nochmal nachschauen. Aber wenn ihr den Namen jetzt hier schon mal gehört habt, vielleicht findet ihr es auch dann selber im Internet.
Genau, also sehr schön. Im Internet, wenn man Moto Kata oder Andreas Kata eingibt, dann findet man ihn eigentlich sofort.
Gut.
Also dann findet man ihn sofort in Scheid. Ja, der mich am Anfang da auch unterstützt hat und gehelft hat und geholfen hat und mitgeschraubt hat an dem Fahrzeug oder alleine geschraubt hat an dem Fahrzeug und ich immer mal am Wochenende da war und bestimmte Sachen unterstützend gemacht habe, damit der Preis am Ende ein bisschen niedriger war, als er dann sein sollte. Und ja, dann war der Wagen irgendwann frisch für den TÜV und dann sind wir auch zum TÜV, haben eine Einzelabnahme machen müssen, weil der Wagen dann doch keine COC-Papiere hatte, so wie angekündigt vom Verkäufer, sondern nur so ein paar Unterlagen aus damals Frankreich, wo er Feuerwehrwagen war und aus den Niederlanden vom Vorbesitzer, aber alles mehr so ja, schlecht als recht und die deutschen Zulassungsstellen gesagt haben, also die deutsche Zulassungsstelle, wo ich war, nee, also damit können wir gar nichts anfangen. Ich kann hier im System, gibt es mehrere Modelle und unter deren Nummern kann ich nichts finden und da brauchen wir eine Einzelabnahme. Das geht anders nicht. Da muss ein TÜV-Prüfer genau durchchecken, dass der Wagen Länge, Maße, Breite, dass das alles so stimmt. Und dann mussten wir eine Einzelabnahme machen, mussten noch Nachrüstungen an dem Fahrzeug vornehmen, weil dann der Wagen von Werk aus keine Leuchtweitenregulierung hatte. Dieses schöne Rädchen, was man so kennt aus dem Defender, womit man, wenn man Reintür, wenn man einen Anhänger hinten dran hat, die Leuchten etwas runterstellen kann vorne. Sowas hatte der Wagen nicht und das fiel dem TÜV-Prüfer dann auf und da gibt es auch keinen Pardon, da konnten wir auch keine Ausnahmegenehmigung bekommen. Dann mussten wir noch eine Leuchtweitenregulierung nachrüsten, damit der Wagen dann die Einzelabnahme besteht und ich den Wagen zulassen kann und auch fahren kann mit dem Fahrzeug, was am Ende dann aber alles Gott sei Dank hervorragend geklappt hat und ich den Wagen dann auch dann wieder zu mir nach Willig geholt habe und dann mit einem Freund der, und Bekannten, der Metallbauer ist, angefangen habe, so den Innenausbau langsam zu starten und mit einer Firma Kontakt aufgenommen habe. Am Anfang wollte ich eigentlich nur Bier ausschenken, also für mich war eine Zapfanlage eigentlich nur Bier. Und dann mit einer Firma Kontakt aufgenommen haben, die Zapfanlagen baut und dann auch da einfach blind angefragt habe und gesagt habe, hier, sag mal, ich habe das und das vor. Wäre das ein Projekt, was ihr interessant findet, würdet ihr das machen? Dann bin ich aber bei einem ganz falschen gelandet, weil das war nur der Hersteller von den Zapfanlagen. Die,
ach so.
Die haben gar keine Zapfanlagen installiert. Und dann wurden mir zwei Unternehmen in meiner Region von dem Unternehmen ans Herz gelegt und die haben gesagt, hier, dass die zwei, da würden sie sagen, die machen sowas. Und dann habe ich den ersten auf der Liste angerufen. Das war der Jerry von Eguso aus Krefeld. Und habe ein Riesenglück, muss ich ganz ehrlich gesagt, damit gehabt, weil der Jerry wirklich ein absoluter Fachmann ist. Also ist Vorsitzender auch des Bundesverband der Schankanlagenbauer und ein absoluter Meister seines Faches.
Wie heißt seine Firma?
Eguso in Krefeld. Also das ist der Jerry Ester und die Firma heißt Eguso in Krefeld. Der vertreibt Kaffeemaschinen, Siebträgermaschinen und unter anderem baut er auch Zapfanlagen für die professionelle Gastronomie und habe ein Riesenglück mit dem gehabt, weil wir beim ersten Gespräch, wo ich bei ihm ja noch nichts unterschrieben habe oder sonst irgendwas und er von mir ja auch noch keine Zusage hatte, dass er es wirklich bauen darf, er schon zig Ideen im Kopf hatte und aufgezeichnet hatte, wie man das Projekt Defender Wirklichkeit werden lassen kann, wie eine Wand gezogen werden muss, wie ein Schankblech eingebaut werden muss, wie die Verkabelung mehr oder weniger so in der Theorie laufen könnte. Also er kannte das Fahrzeug noch nicht, aber hatte in der Theorie schon den Plan mehr oder weniger fertig. Und das hat mich damals so überzeugt, dass ich gesagt habe, das ist genau der Richtige, was auch mein Glück war, weil ja, also, ohne den Jerry wäre das Projekt nicht ansatzweise auch so schön am Ende geworden oder so gut am Ende geworden.
Richtig. Also das ist jetzt, dann ist der Bobby praktisch auferstanden. Bobby, die
dann
Defender
ist der
Bar, ne?
Bobby auferstanden quasi. Also und? Er hatte TÜV, er ist gefahren, hat hier und da noch so ein bisschen Öl verloren, aber ist gefahren und dann war ich bei Jerry, dem Zapfanlagenbauer, und dann haben wir angefangen zu planen, wie man denn eine Zapfanlage integrieren könnte. Ich bin da sehr, sehr blauäugig rangegangen. Für mich war das eigentlich nur, ja, da kommt ein Durchlaufkühler rein und Hähne kommen da halt ran und dann ist ja eine Zapfanlage integriert und das ist ja gar nicht so aufwendig, also war in meinem Kopf gar nicht so aufwendig, was ja dann doch relativ aufwendig im Endeffekt war, wo das sehr hilfreich war, dass ich da einen absoluten Fachmann an meiner Seite hatte, der mich von Anfang an super beraten hat, unterstützt hat, mir auch Tipps gegeben hat. Du sag mal, man kann das so und so bauen und bau das lieber so und so. Und wir am Anfang dann nur einen Durchlaufkühler integrieren wollten zum Bierverkauf. Und ich durch Zufall bei Online-Recherchen jemanden kennengelernt habe in Belgien, der Spritzgetränke und Cocktails frisch, sagen wir mal, produziert und abfüllt in so Back-in-Box-Technologien, also in so Plastikfässer, die innen drin einen Schlauch haben, den man dann mit Luft oder mit CO2 leer drückt, sodass die Getränke keinen Kontakt zur Luft haben oder auch keine Kohlensäure verlieren und man so einen Aperol Spritz, einen Espresso Martini, einen Hugo oder eigentlich sämtliche Drinks die vormischen kann und bei so Events immer gleichbleibend zapfen kann. Und von der Idee war ich so überzeugt und die Idee fand ich so cool, dass ich das unbedingt auch noch mit in den Defender integrieren wollte. Weil ich mir dann vorgestellt habe, dass man, wenn man auf Events ist, draußen irgendwo steht oder auch mal eine Buchung hat und vielleicht selber nicht kann und eine Aushilfe dann eventuell hat, dass es ja immer schwierig ist, dass eine Aushilfe die Getränke so macht, wie man sich das vorstellt oder auch den ganzen Abend immer gleichbleibende Qualität liefert und nicht die Gäste viermal an einem Abend hingehen und sechs unterschiedliche Getränke bekommen, geschmacklich. Ja. Und das ein absolutes Desaster für den Kunden wird, weil der erste Aperol ist vielleicht super lecker Dann kommt er wieder hin und bei dem zweiten Mal hat man sich dann ein bisschen ja, verschüttet und hat deutlich mehr Operol drin oder viel zu wenig. Und es schmeckt entweder nach gar nichts oder er schmeckt viel zu stark.
Nee, und Leute, ihr könnt euch ja mal die Bilder angucken vom Bobby. The Defender, Bobby The Defender Bar heißt das bei Instagram. Also ich habe es ja auch in live gesehen, ne? Also wunderschöner Wagen, letztendlich auch schneeweiß mit einem Rolltor, ne? An der Seite. Du hast ja gesagt, dein Hardtop hinten drauf. Das ist so ein, das kann man da hochschieben und dann innen, also richtig schön, alles aus Edelstahl, indirekt beleuchtet, klinisch, ne? Man will das ja auch, dass es sauber bleibt und hygienisch und so ist. Und dann auch noch, du brauchst ja ein kleines Spülbecken, ist ja rechts in der Ecke, ne? Und solche Sachen, da muss man alles dran denken. Ne? Und dann sieben
Zapfhähne, genau. Also die Anfangidee waren zwei Zapfhähne und während der Planung und des Umbaus wurden es denn sieben. Weil wir relativ schnell gemerkt haben und ich auch gemerkt habe, dass das alles nicht ganz so einfach ist. Und wenn man mehrere Getränke anbieten möchte, man definitiv mehr Leitung braucht und man auch durch bestimmte Leitung und bestimmt durch bestimmtes Plastik nur Biere fördern kann oder sollte. Und durch anderes Plastik sollte man mehr dann die Getränke, die einen hohen Säureanteil durch Zitrone oder ähnliches haben, befördern, weil das ist ein anderes Plastik, was denn den Geschmack nicht annimmt oder nicht so annimmt und das war alles dann deutlich komplizierter und am Ende sind wir dann auf sieben Zapfhähne gekommen, weil das war die günstigste Lösung dann, dass man sagt, man macht einen Durchlaufkühler hinten nur für Bier, der zwei Leitungen hat und dazu machen wir einen Durchlaufkühler mit fünf Leitungen, der dann für die Spritzgetränke, Cocktails, wenn man sie so nennen kann, also es ist ja kein klassischer Sex on the Beach, sondern es geht ja mehr in Richtung leichten Cocktails oder leichte gemischte Getränke wie ein Gin Tonic oder einen Espresso Martini oder ein Pornstar Martini, sowas in der Art.
Ja, also die waren wiederum absolut lecker, die durfte ich ja dann ja testen bei ihm, beim Aaron direkt vor Ort. Und da, an der Stelle muss ich dann natürlich noch die Anekdote bringen, weil das war ja erst vor kurzem, war ich auf dem Treffen des Deutschen Land Rover Clubs in Stadt Oldendorf da oben, 50 Jahre Deutscher Land Rover Club. Und dort kam mein Gast, Axel Jani, der ja Braumeister ist und Malze vertreibt. Malz braucht man ja, um Bier zu brauen. Und der hat mit seinem Chef zusammen, also der Malzhersteller, hat trotzdem jetzt einen, ist allerdings ein 130er Defender mit vier Zapfanlagen, alles natürlich mit Bier belegt, ja, mit vier verschiedenen Biersorten. Der war auch auf dem Treffen und ich weiß nicht warum, aber es muss vielleicht am Freibier gelegen haben. Es war ein echtes Publikumsmagnet, das Auto. Also da konnte man wirklich viele schöne Stunden davor verbringen und genauso habe ich es auch bei dir erlebt, auf dem 10-jährigen Jubiläum von Red Rock Adventures. Das war eine tolle Stimmung, das Ding passt in eine Halle, passt aber auch natürlich ins Grüne. Auch bei dir sind sehr schöne Bilder drauf, wo er im Grünen steht, mit ein paar Bierbänken, Biergarnituren drumherum. Also das ist wirklich eine Show und ich kann es nur jeder Hörerin und jedem Hörer empfehlen, sich das mal anzuschauen und vielleicht zu seinem Jubiläum, Firmen oder Geburtstagsjubiläum mal sich sowas ganz Besonderes gönnen, weil der Aaron kommt auch nach Hause, ne?
Genau, also ich mache auch private Caterings, Firmen-Caterings, also das ist tatsächlich ja mit das Hauptgeschäft von dem Defender oder auch Standesamt. Also ich bin mir Anfang dieses Jahres noch eine Batterie gekauft für das Auto, dass ich den Wagen auch autark betreiben kann und nichts vor Ort quasi brauche für eine gewisse Zeit. Also kann jetzt nicht sagen, damit schenke ich jetzt 9 Stunden aus und bediene eine komplette Party, sondern das ist dann mehr so die kurze Verweilung von so 2 bis 3 Stunden. Und für die Zeit brauche ich dann tatsächlich überhaupt nichts, keinen Wasseranschluss, keinen Stromanschluss, nichts, sondern einfach nur das Fahrzeug und kann entweder in der Natur, sei es im Wald, an der Jagdhütte oder vorm Standesamt ohne Probleme Bier, Sekt, Prosecco, oder Spritzgetränke etc. oder auch leichte Cocktails servieren. Klasse. Und das kommt bei den Leuten sehr, sehr, sehr gut. Zum Glück, muss ich wirklich sagen, an. Also ich mache bis jetzt nur Werbung über Social Media oder auch durch Bekannte. Also wir haben uns ja auch nur kennengelernt und zu dem Auftrag zu Red Rock Adventures bin ich nur gekommen durch den Pete in Düsseldorf.
Genau.
Weil ich mit dem Defender bei ihm in der Werkstatt war. Und ich hatte ein Problem mit dem Differential, weil das mit dem nicht mit dem Differential, sondern mit dem Verteilergetriebe, weil das immer ordentlich ja doch sein Revier markiert hat, wenn ich irgendwo hingefahren bin. Und zusätzlich hatte mein Tachowellenantrieb dann auch irgendwann gesagt, ich habe jetzt, nachdem er mir angezeigt hat, du fährst zwischen 0 und 50, hatte der dann auf einmal gar keine Lust mehr, mir irgendwas anzuzeigen und ist dann einfach stehen geblieben. Und dann war ich beim Pete in der Garage und der hat den Wagen auch nochmal ein bisschen durchgecheckt, hat nochmal ein paar Öle gewechselt und war super begeistert von dem Fahrzeug an sich und hat dann gesagt, du sag mal, also ich kenne da jemanden, die haben ein Firmenjubiläum, das wäre genau das Richtige dafür. Ja, und dann bin ich so durch Zufall zu Red Rock Adventures gekommen und quasi auch zu dir.
Genau. Und so schließt sich auch der Kreis, Aaron. Wir sind so gestartet, dass wir uns halt genau auf dem Event kennengelernt haben. Und wir sind jetzt auch mehr oder weniger am Ende der Sendung, hätte ich jetzt fast gesagt, des Podcasts. Und es freut mich wieder mal, dass das so schön geklappt hat. Also heute, vielleicht liebe Hörerinnen und Hörer, was, wen es nicht interessiert, wir sind sofort gestartet. Also die Technik hat sofort funktioniert. Also Aaron hat ein glückliches Händchen für technische Lösungen oder sonst wie. Also es gibt es nicht immer. Meistens haben wir irgendwelche Probleme. Und so hat er auch seine Selbstständigkeit jetzt mit mehreren Standbeinen vorangetrieben. Und Aaron, ich sag dir, weil du so jung bist, da wird noch einiges folgen. Ne, muss ich wirklich sagen, du machst einen tollen Eindruck. Würde mich auch sehr, sehr freuen, dass wir in Kontakt bleiben, dass ich ab und zu mal was von dir höre. Wenn du mal hier in der Gegend bist oder auf dem Weg wieder in die Schweiz, komm gerne in Calw vorbei. Das ist wirklich eine Pracht, dein Auto hier, muss ich sagen. Und wer weiß, wir haben ja einmal im Jahr diese Rallye hier in Calw und da werden auch immer Bars aufgestellt, werden mal einen Cadillac Leichenwagen als Bar. Vielleicht nehmen wir dann dieses Mal einen Defender. Mal schauen.
Ja, ich würde
Ja.
mich freuen und ja, nochmal vielen, vielen Dank auch für die Einladung in den Podcast. Da habe ich vorher, muss ich sagen, nie drüber nachgedacht. Also für mich war das so, ach, das, was ich mache, ist jetzt gar nicht so interessant für irgendwen,
Doch, doch.
dass sich
Und
das,
ja, genau.
irgendwer anhört.
Doch, doch. Und ich deshalb finde ich diese Geschichten, ne, diese Geschichten am Lagerfeuer immer interessant. Wie sind die Leute in ihrem Leben vorangekommen? Was hat die vielleicht mal auch zurückgeworfen? Und wie sind sie auch damit wieder umgegangen? Das sind ja diese typischen Lagerfeuergespräche und die eben dann auf keinen Fall langweilig sind. Und deshalb mag ich das und ich finde es auch gut, dass die Leute dann auch ihr Geschäft, ihre Passion letztendlich auch vorstellen hier dürfen. Und der ein oder andere hat mir hinterher bestätigt, dass auch seine Verkaufszahlen ein wenig nach oben gegangen sind. Also, Aaron, in diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, ne, noch einen schönen Abend, bedanke mich bei dir und wie gesagt, ich drücke dir die Daumen für Bobby, für dich und alle deine Sirups und Fruchtaufstriche. Mach's
Ja,
gut.
vielen, 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 vielen Dank und auch vielen Dank an alle, die heute zugehört haben.
Bis dann. Ciao.
So, ihr lieben Defender, Bier- und Cocktailfans da draußen, das war's mal wieder für heute. Es würde mich freuen, wenn euch diese Geschichte des unermüdlichen und erfolgreichen jungen Mannes, dem Aaron Böbs, gefallen hat. Wir sehen, überspitzt ausgedrückt, dass die frühkindliche Prägung auch langfristig den Nachwuchs an eine Marke binden kann. Was auf keinen Fall das Engagement vom Aaron schmälern sollte, denn ich bin total beeindruckt, dass er sich hat nie entmutigen lassen, seinen Weg konsequent weiterzuverfolgen. Und ich kenne auch einige solche Beispiele aus der jüngeren Generation, was mich sehr zuversichtlich stimmt, dass auch sie unsere Gesellschaft zukünftig weiter voranbringt. Wenn ihr in naher Zukunft was Wichtiges zu feiern habt und euren Gästen mal das etwas andere Catering servieren wollt, dann meldet euch bezüglich der Getränke doch einfach beim Aaron. Bobby's Defender Bar findet ihr bei Instagram. Zudem könnt ihr natürlich jederzeit bei seinem Online-Shop 1999-daron.de vorbeischauen, um euch was Leckeres und Handgemachtes zu besorgen. Und jetzt möchte ich mich bei euch allen bedanken, die gerne und regelmäßig am Laberfeuer zuhören und meine Beiträge und Stories bei Social Media teilen. Denn so kommt es zu den vielen Impulsen und Begegnungen, damit auch zukünftig weitere tolle Geschichten im Podcast erzählt werden. Und ganz besonders möchte ich denen danken, die auf ihrem Streamingdienst diesen Podcast abonniert haben und was dabei sehr wichtig ist, dass sie ihn dort auch bewertet. Das heißt, mir ein paar Sterne vom Himmel, dort Sterne vergebt. Wer weiteres über mein Leben und den Podcast erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook und gerne auch bei LinkedIn vorbei. Zudem findet ihr bei YouTube eine Roomtour über unsere Landratte und das auf dem YouTube-Kanal von 4x4 Passion. Meine Homepage für weitere Infos findet ihr unter www.lendiundleute.com und schreibt mir gerne auf meiner E-Mail-Adresse hallo@lendiundleute.com, wen ihr noch gerne Näheres kennenlernen möchtet, beziehungsweise wer weitere interessante Geschichten zu erzählen hat. Da habt ihr sicherlich jemanden bei euch im Bekanntenkreis. Jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und wenn euch auch einmal der TÜV oder sonst wer ärgert, dann nehmt euch ein Beispiel am Aaron. Denn er hat bewiesen, dass es auch nach dem Behördendschungel und so weiter hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank, dass ihr wieder mit uns am Laberfeuer gesessen habt. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und natürlich allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.